Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Wachen niederschlagen, diese Wölfen da. Sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten.
Sie stand an der Seite Martin Luther Kings, traf Wolf Biermann in Ost-Berlin, stellte sich ins kriegszerstörte Sarajevo und nahm natürlich auch zu Donald Trump kein Blatt vor den Mund. Die Folk-Ikone John Baez, an diesem Samstag wird sie 80 Jahre alt.
Yeah, I was just thinking that he's like a big empty vessel. I don't think Donald has anything except narcissism. So whatever anybody says goes into this empty hole.
Ja, Donald Trump ist wie ein leeres Gefäß, hat sie damals gesagt, in dem alles versiegt, nichts als ein Narziss. Der Name Georges Méliès sagt eher eingeweihten Filmnerds etwas. Dabei hat dieser Mann über 500 Filme gedreht und das als einer der ersten überhaupt in der Filmgeschichte. Man dachte, sie sind alle verbrannt, aber dann tauchte 2006 ein spektakulärer Fund auf, Morgen auf Arte, und darüber reden wir gleich in dieser Fazitsendung. Und gendergerechte Sprache, das war schon immer ein Aufregerthema für diejenigen, die sich dagegen wehren, dass Sprache sich an gesellschaftlichen Wandel anpasst und dass, wenn dies nicht von alleine passiert, man dann vielleicht auch noch ein bisschen nachhilft. Das Binnen-I, das Sternchen oder der Doppelpunkt sind sichtbare Zeichen, über die schon viel diskutiert wurde. Dass der Duden sich jetzt vom generischen Maskulinum weitgehend abwendet, ist für alle Skeptiker natürlich ein dickes Ding. Aber die Menge der eingereichten Beschwerden zeige, so die Leiterin der Duden-Redaktion gestern bei Fazit, dass hier etwas im Umbruch ist. Heute im Interview die Linguistin Gabriele Diewald. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend und hallo.
Frau Diewald, im Duden gibt es als Eintrag künftig nicht mehr nur den Arzt, sondern auch die Ärztin. Finden Sie, dass es notwendig und richtig ist?
Ja, also erstmal ein ganz klares Ja. Und dann sollte man vielleicht feststellen, dass diese beiden Einträge in dem elektronischen Duden, in dem Online-Duden, schon seit 20 Jahren vorhanden sind. Was es früher nicht gab, war, dass die Einträge für die weiblichen Berufsbezeichnungen, um Rollenfunktionen, Personenbezeichnungen, um diese Dinge geht es ja, dass die bislang immer auf die männlichen Pendants verwiesen haben, um zur Bedeutungsbeschreibung zu kommen. Das wurde jetzt getrennt. Das heißt, jeder Eintrag, jedes Lemma, also jedes Stichwort, hat auf einen Klick gleich seine Bedeutungsbeschreibung beigegeben. Das ist das eigentlich Neue. Also es ist nicht so, dass plötzlich jetzt neue Personenbezeichnungen erfunden und eingeführt würden. Das stimmt so nicht.
Das heißt, für den Arzt gibt es einen Eintrag. Wenn ich Ärztin in die Suchmaske eingebe, gibt es dann einen Eintrag, der wahrscheinlich ziemlich ähnlich ist, ja, nur auf die weibliche Form bezogen. Und genau. Ich muss nicht mehr, wenn ich noch mehr über dieses Wort wissen will, zurück zum Arzt.
Genau, also ist für ein Online-Lexikon sehr praktisch. Man will ja nicht ewig rumklicken und Platz fragen, wie das bei Druckversionen der Fall ist, also die dann auch Geld kosten, sind hier einfach nicht relevant.
So, trotzdem gibt es eine Menge Kritik. Man könnte zugespitzt vielleicht sagen, dass der Duden in Anführungszeichen umfällt, also dass er nicht standhaft ist und sich gegen Strömungen wehrt, die, könnte man vielleicht auch sagen, modend sind, die dann vielleicht auch wieder verschwinden. Jedenfalls wird in diesem FAZ-Artikel von heute dem Duden Versagen vorgeworfen. Also die können nicht fachgerecht bewerten.
Ja, das würde ich genauer untersuchen und dann auch genauer die Argumente untersuchen. Und da könnte man sicher viel dazu sagen. Also die Opposition zwischen männlichen und weiblichen Personen ist ja etwas, das im deutschen System, im Wortschatz, wir reden ja hier über Wortschatz, ganz tief verankert ist. Da sehen Sie da, also Geschlecht wird lexikalisch ausgedrückt. Das sehen Sie bei den ganzen Wörtern im Familien-, Verwandtschafts- und so weiter Wortschatz. Also von Frau, Mann angefangen, von Mutter, Vater über Schwester, Bruder, über Tochter, Sohn, Tante, Onkel und so weiter. Also die Opposition bei Personenbezeichnungen, wir sind bei Personenbezeichnungen, bei nichts anderem, zwischen Personenbezeichnungen für männliche Personen und Personenbezeichnungen für weibliche Personen ist systematisch. Und dazu haben wir bei den ganzen Berufs- und Funktionsbezeichnungen die Möglichkeit, eine Femininform typischerweise zu produzieren durch die Femininmovierung, also Lehrer, Lehrerin. Wir haben aber auch die Möglichkeit, die ist sehr reduziert, das hat Gründe, die in unserer Geschichte liegen, Maskulinformen abzuleiten mit ER, zum Beispiel aus Hexe, Hexer, aus Witwe, Witwer und so weiter. Gibt es nicht so viele, weil Frauen normalerweise keine gesellschaftlichen Statusrollen hatten, die extra benannt wurden. Also das ist das Historische. Und nun legt die parallele, sozusagen die gleichgewichtete Benennung dieser beiden Funktionsrollen im Lexikon genau diese Parallelität offen. Und das ist, tja, ein Reflex der Tatsache, dass inzwischen unsere Gesellschaft sich einfach verändert hat. Es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass die männliche Bezeichnung für alle stehen kann, weil eben zum Beispiel Frauen so und so nicht relevant sind, nicht vorkommen, diesen Beruf ohnehin nicht haben, so und so nicht als Professorin auftreten und so weiter.
Wir haben ja solche Debatten schon öfter geführt. Also, wenn es etwa um Anglizismen geht, finden Sie diese Gender-Debatte vergleichbar oder geht es dann letztendlich um was anderes? Also ich würde gerne so ein bisschen darauf hinaus, ob wir es hier mit einer rein pragmatischen Sache zu tun haben oder ob das auch ein politischer Akt ist.
Also wenn Sie Sprachgebrauch in einer komplexen Gesellschaft untersuchen und die Veränderungen wahrnehmen, dann ist das natürlich immer auch eine soziale und damit letztlich auch eine politische Sache. Also das ist ja nichts Abstraktes. Wir sprechen ja mit bestimmten Zwecken, vor bestimmten Hintergründen. Also das ist ja nicht so, dass solche Veränderungen wertfrei sind. Und natürlich, Sprachwandel ist immer kritisch, weil das, wenn das im lexikalischen Bereich stattfindet, also wenn Wörter aus einer Fremdsprache übernommen werden, wenn Bezeichnungsgepflogenheiten, das haben wir jetzt bei der Frage, wie bezeichnen wir Personen, Bezeichnungsgepflogenheiten verändern sich. Das ist kritisch, weil das einmal zum Ausdruck bringt, es ändert sich etwas oder es hat sich schon etwas geändert und die Sprache zieht endlich nach. Und weil manche auch befürchten, dass dadurch Dinge verändert werden, die sie nicht verändert haben möchten. Also da gibt es vielerlei Motive, wieso einem sowas auffällt und wieso man für oder gegen diese Veränderungen sein kann.
Wir leben ja jetzt auch in der Zeit der Identitätsdebatten. Da ist Sprache auch zum Aushängeschild geworden. Mhm. Würden Sie sagen, dass sich das an einem Änderungswillen im Duden bemerkbar macht? Also ist da vielleicht in den letzten Jahren in der Duden-Redaktion auch mehr passiert als in den vielen Jahrzehnten davor?
Ob da mehr passiert ist, also es ist jedenfalls anderes passiert. Also man hat, jede Zeit hat ihre eigenen Debatten, das ist ja ganz klar. Und dieses Thema ist, ich meine, das ist seit 50 Jahren massiv auf der Agenda. Das wurde immer ein bisschen zurückgedrängt. Das wird immer so ein bisschen vergessen, dass die ersten harten Diskussionen ja in den späten 70ern waren und die ersten Leitfäden auch zu der Zeit, auch internationale Leitfäden. Also das war auch im Duden so. Und was immer vergessen wird, wenn Sie da mal klicken, es gibt ja die Agentur für Arbeit und die haben sehr, sehr viele Broschüren für Berufsfelder und das sind immer Berufsbezeichnungen. Das sind natürlich all diese, das sind Lehrer und Metallbauerinnen und alles Mögliche drin. Und hat ja schon seinen Grund, dass diese Formen inzwischen immer systematisch als Beidnennungen auftreten. Also das ist eigentlich Praxis.
Die Linguistin Gabriele Diewald über gendergerechte Sprache im Duden. Danke Ihnen, Frau Diewald, für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
John Baez, zweifellos eine der größten Folkmusikerinnen des 20. Jahrhunderts, We Shall Overcome, Farewell Angelina, bis hin zu ihrer Version von Sind so kleine Hände, alles unvergessliche Songs. Dabei war John Baez viel mehr als ausschließlich Musikerin. Sie hat die Welt mit ihrem Wirken bewegt, sie hat sich immer politisch geäußert. Ihre klare Stimme, könnte man vielleicht sagen, ist auch zum Sinnbild einer klaren Haltung geworden, auch wenn viele die nicht haben hören wollen. Morgen am 9. Januar wird John Baez 80 Jahre alt und ich habe vor der Sendung mit dem Musikjournalisten Harald Mönkedijk gesprochen. Herr Mönkedijk, vor 4 Jahren, wir haben das im O-Ton am Anfang der Sendung gehört, hat John Bias sich schon sehr klar zu Donald Trump geäußert. Vor dessen Wahl hat sie sich jetzt in diesen aufreibenden Tagen der US-Politik auch noch mal zu Wort gemeldet?
Noch nicht, soviel ich weiß. Zu erwarten ist das aber, und zwar morgen an ihrem Geburtstag. Da wird es ein Live-Interview im Netz mit ihr geben zum 80. Geburtstag und im Rahmen einer Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung wird heißen Mischief Makers 2, eine Internetausstellung, Unruhestifter Teil 2 sozusagen. Morgen weltweit per Stream für ungefähr $20 kann man dabei sein, live in der Nacht oder auch später, soviel ich weiß. Ja, sie ist jetzt Malerin auch geworden, malt Porträts zum Beispiel von Stacey Abrams, der Politikerin aus Georgia, von Kamala Harris, von Anthony Fauci, Greta Thunberg. Noch und nöcher sozusagen, die Bilder möchte ich nicht unbedingt bewerten künstlerisch, aber es ist zumindest typisch für Joan Baez, sie ist glaube ich noch die Alte und wird sich bestimmt auch äußern.
Eine engagierte Aktivistin, also bis ins hohe Alter, man kann ja auch schon ruhig sagen, eine Lichtgestalt, Sie haben das gerade auch so ausgedrückt, war sie das von Anfang an?
Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Entwicklung. Ich glaube, sie hat das schon ganz gern gewollt, aber sie hatte dann auch Probleme damit. Sie ist sicherlich dazu geworden, weil sie eine Einheit wurde. Charakter, Musik, Entwicklung als Musikerin, als Aktivistin, das wurde alles eine Einheit und zwar sehr integer und sehr mutig. Nach Nordvietnam zu fahren, sich in Luftschutzbunker zu setzen, war mutig. Keine Steuern zu zahlen für den Krieg von Nixon war mutig. Ins Gefängnis zu gehen, später die Aktivitäten in Osteuropa, in Prag, in Sarajevo, das ist eine lange, lange Liste. Joan Baez war keine Wochenendrevolutionärin, sie war eine Überzeugungstäterin, keine Celebrity, die man jetzt mieten konnte oder für eine schöne Aktion oder ein schönes Zitat. Es ging immer um Widerstand, um gewaltfreien Widerstand. Es ging nicht um Parteien und es ging um Anliegen und Themen. Und einen einzigen Präsidenten hat sie mal unterstützt, nur das war Obama beim ersten Mal.
Ja. Da könnte man jetzt sagen, das ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit. Aber vielleicht war sie ja auch ihrer Zeit schon voraus, damals Anfang der 60er Jahre, als sie anfing. Was hat sie eigentlich geprägt?
Ganz wesentlich die Familie. Ihr Vater, ein außergewöhnlich begabter Physiker mexikanischer Herkunft. Die Mutter war schottischer Herkunft. Es gab viel Musik, klassische Musik, Calypso von Belafonte. Vieles andere mehr, auch schwarze Musik, R&B als Teenager-Soundtrack. Für die drei Schwestern, das waren ja drei Schwestern, Joan war die mittlere und es gab die Treffen der Quäker. Das Quäkertum, das ist ganz entscheidend im Leben von Joan Baez. Das hat zwar auch christliche Wurzeln, aber es hat auch weltliche Elemente und wurde bei der Familie liberal ausgelegt. Das will sagen, das eigene Gewissen, die Menschenwürde werden betont. Daraus folgt wiederum ein Engagement gegen Diskriminierung. The sanctity of human life, hat sie mal gesagt, die Heiligkeit des menschlichen Lebens. Das sei ganz grundlegend für sie dann auch Lektüre, Anne Frank und so weiter, Identifikation, dann die großen Figuren des gewaltfreien Widerstands wie Thoreau, Gandhi, Dr. King und so weiter und so weiter und meditiert mit Stille und Schweigen, wie damals bei den Quäkern, hat sie bis heute oder tut sie bis heute. Also die meditative Praxis kommt dazu als Gegenbild sozusagen.
Was man weiß, die Liebschaft mit Bob Dylan natürlich, ein Verhältnis auch mit Steve Jobs in späteren Jahren. Hat sie sonst viel über ihr Privatleben nach außen dringen lassen?
Nur bedingt. Also was sie gesagt hat, war dann aber schon doch aussagekräftig. Also sie hat ja auch mal eine Ehe geführt mit David Harris, das war damals ein Antikriegsaktivist, der dann ins Gefängnis ging. Daraus ist dieser Sohn Gabe Harris entstanden, der lange mit ihr auf der Bühne war, Percussion gespielt hat. Ganz wichtig und ganz tragisch für sie war der Tod ihrer Schwester Mimi, das ist die jüngere Schwester, da war sie sehr eng mit dieser Schwester, die ist mit 56 gestorben, 2001. Ich glaube, das hat sie erschüttert. Und daraus hat sie dann aber eine neue Ausgeglichenheit gefunden, die sie, glaube ich, vorher nicht hatte als Mensch. Man hörte es ihr dann auch an in den letzten 10 Jahren. Man sah es ihr an. Sie war wesentlich entspannter mit einmal als ältere Frau auf der Bühne. Ihre Stimme war natürlich auch tiefer, für meinen Geschmack wesentlich attraktiver als diese junge Power-Tremolo-Stimme, die auch sehr in der Zeit verhaftet ist, wie für mein Ohr zumindest. Also die späte Joan Baez im Konzert, das hat ganz wunderbar funktioniert und das können sicherlich Tausende von Menschen so unterschreiben.
Sie hat sich mit einer langen Farewell-Tour vor knapp 2 Jahren von der Bühne verabschiedet. Also können wir da mit neuen musikalischen Aktivitäten eher nicht mehr rechnen? Gibt es denn überhaupt solche Figuren wie John Baez noch gegenwärtig?
Es gibt jede Menge, auch vor allen Dingen weibliche Künstlerinnen, die von ihr inspiriert worden sind. Ich habe vor 2 Jahren mal mit ihrem Produzenten gesprochen, der das letzte Album gemacht hat, Joe Henry. Der hat gesagt, sie weiß, wie wichtig sie war und wir alle wissen, wie dankbar wir ihr sein müssen. Und ich glaube, so ist es auch. Viele junge Frauen speziell orientieren sich an dieser doch außergewöhnlichen Figur Joan Baez, die auch als ältere Frau so empathisch rüberkommt und auch so würdevoll geblieben ist. Also ich denke, das wird eine Inspiration für junge Songwriterinnen, für junge Sängerinnen bleiben. Und ich glaube, dieser 80. Geburtstag, den hätte sie sich vielleicht etwas anders vorgestellt. Aber
ohne Corona.
Ohne Corona und vielleicht auch ohne diese Gewalttätigkeit in Washington, die wir beobachten mussten. Wer vielleicht noch als Tipp, wer sich mit Joan Baez beschäftigen möchte, es gibt ein neues Buch in England. Elizabeth Thompson ist die Autorin, Last Leaf heißt das. Das fasst es ganz gut zusammen, was Baez ausmacht.
Last Leaf ist auch der Titel, den wir jetzt gleich noch hören. Sagen Sie uns noch, welche Titel Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind?
Das letzte Album von ihr, Whistle Down the Wind, das allerletzte, das gefällt mir ehrlich gesagt am besten.
Mit der tieferen Stimme.
Mit der tieferen Stimme. Und von diesem Album kommt auch jetzt aus dieser Song.
Vielen Dank, Harald Mönke-Diek.
Sehr gerne.
Zu den dunklen Kapiteln in der Geschichte Japans zählen die sogenannten Trostfrauen, koreanische Sexsklavinnen, die im Zweiten Weltkrieg von japanischen Soldaten missbraucht wurden. Japan hat sich erst nach Jahrzehnten zu einer Entschuldigung durchringen können. Das Thema belastet aber noch immer die Beziehungen zu Korea. Heute hat ein Gericht in Seoul die japanische Regierung zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Japan weist das strikt von sich, eine sehr schwierige Aufarbeitung scheint es. Darüber spreche ich jetzt mit Takuma Melba, Japan-Historiker an der Universität Heidelberg. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Fangen wir doch mal mit diesem Urteil von heute an. Jetzt sagt die japanische Regierung, Südkorea darf uns gar nicht verurteilen. Sowas geht gar nicht. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Ist das eine Ausrede oder ist das nachvollziehbar?
Ich bin jetzt natürlich kein Jurist, sondern Historiker, aber grundsätzlich hat da die japanische Regierung schon recht und argumentiert da richtig. Man beharrt da eben auf der sogenannten Staatenimmunität und man muss ein bisschen Hintergrundwissen zu der ganzen Geschichte auch haben. Für Japan gilt die ganze Sache eigentlich als geregelt zwischen den Staaten, weil es eben aus der Vergangenheit bereits bilaterale Abkommen gibt von 1965, zuletzt auch noch ein weiteres von 2015, womit aus japanischer Sicht eigentlich zwischen beiden Staaten diese Sache geregelt ist.
Was ist dann das Problem? Also wird dieser dunkle Fleck in der Geschichte, wird der instrumentalisiert von Korea?
Ja, also das Problem an und für sich ist eigentlich eines, das für uns Deutsche relativ unvorstellbar ist, und zwar, dass es noch immer keinen wirklichen Konsens gibt, wie man eigentlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs im asiatisch-pazifischen Raum zu schreiben habe. Also bei uns in Europa herrscht ja eigentlich Konsens darüber, wie wir über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust und die schlimmen Kriegsverbrechen der Wehrmacht und die NS-Kriegsverbrechen und so weiter und so fort, wie wir darüber in unseren Schulen lehren, europaweit. So einen Konsens gibt es in Asien nicht und es gibt auch bis heute noch weiterhin finanzielle Entschädigungsforderungen, nicht nur von Südkorea, auch von chinesischer Seite oder taiwanischer Seite an Japan, von staatlicher Seite her, aber auch von Individualpersonen. Und es gibt auch noch weitere territoriale Streitigkeiten, auch zwischen Südkorea und Japan, um eigentlich uns unbedeutend erscheinende Inselfleckchen. Aber es geht vor allem sehr, sehr viel um Nationalstolz auch und um ein Prestigeringen. Ja, so würde ich es auf jeden Fall auch beschreiben wollen. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, mit dem wir es hier zu tun haben.
Okay, und diese 200.000 sogenannten Trostfrauen sind also nur ein kleiner Splitter, könnte man vielleicht sagen, wenn ich es richtig verstehe, ja, in einer Geschichte, wo es auch noch andere Sachen gab und wo man einfach nicht so selbstverständlich, wie wir es in Deutschland gelernt haben, in der Schule sich so auseinandersetzt.
Ganz genau so können wir das eigentlich sehen, dass eben diese Trostfrauengeschichte nur ein Puzzleteil ist in einem großen Puzzle. Weitere Bausteine sind eben die schon angesprochenen territorialen Streitigkeiten, auch Forderungen männlicher Zwangsarbeiter, koreanischer Zwangsarbeiter, die nach Japan verschleppt worden sind und Ähnliches und eben wie man überhaupt ja über japanische Kriegsverbrechen in den Schulen in Korea und auch und vor allem in Japan lehren solle. Und man möchte natürlich ein Schuldeingeständnis von japanischer Seite haben. Es gab auch Entschuldigungen von japanischer Seite und Japan möchte eigentlich oder sieht eigentlich die Sache an und für sich mit den auch bereits geleisteten Entschädigungszahlungen von 1965. Da wurden ja 200 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe an Südkorea gezahlt und auch 200 Millionen sogenannte Aufbaukredite an Südkorea gegeben. Und mit der 1 Milliarde Yen, die es 2015 nochmal gab in einem weiteren Abkommen, damit sieht eigentlich Japan diese Sache der Trostfrauen als abgegolten an. Und Japan argumentiert immer wieder, na gut, wenn euch das nicht reicht, euch koreanischem Staat, dann müssen wir doch eben vor den internationalen Gerichtshof gehen. Dagegen sträubt sich wiederum Seoul, das ist ganz interessant. Seoul blockiert dieses Verfahren, dass man vor den internationalen Gerichtshof geht, da die Koreaner dann die Sorge haben, dass man dann einen Präzedenzfall schaffen würde und dann eben auch die territorialen Streitigkeiten um die bereits angesprochene Insel Takeshima oder Dokdo auf Koreanisch, dass das dann auch vor einem UN-Gerichtshof verhandelt wird und hier dann Korea womöglich den kürzeren zieht. Also wie Sie sehen, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, mit dem wir es
Das heißt, tun. Südkorea hätte da auch was zu verlieren.
Südkorea hat hier durchaus auch etwas zu verlieren. Das ist genau die Sache, genau die Geschichte. Und mir erscheint das auch immer wieder so, dass diese Trostfrauensache auch ein Stück weit benutzt wird, um identitätsstiftend nach innen zu wirken. Sie müssen ja auch wissen, dass Südkorea ein sehr vergleichsweise junger Staat noch ist. Ja, den gibt es erst seit 1948. Und wir wissen ja auch, wenn es Südkorea gibt, muss es auch ein Nordkorea natürlich geben. Ja. Und der größte gemeinsame Nenner, auch zwischen den politischen Parteien innerhalb Koreas, das ist quasi diese Anti-Haltung gegenüber Japan. Ja.
Wir haben im Herbst letzten Jahres darüber berichtet, dass Japan versucht hat, hier in Berlin die Aufstellung eines Trostfrauendenkmals zu verhindern, mit dem einen Verein auch außerhalb Südkoreas an das Schicksal der Sexsklavinnen erinnern will. Also das ist doch schon wirklich ein großes Ding, ne, für die Regierung.
Ja, definitiv. Also das wird eben auch als das Verlieren des Gesichtes ein Stück weit angesehen, ja, dass man da mit dem Finger auf Japan und auf die japanische Regierung und auf den japanischen Staat zeigt. So wird das Ganze verstanden. Also diese Trostfrauenstatue, die man hier in Berlin Moabit errichtet hat, das ist die erste Europas. Also es gab oder gibt solche errichteten Statuen eben auch in den USA, Australien, Kanada. Das wäre jetzt die erste in Europa und man hat eben die Sorge, dass von südkoreanischer Seite das Ganze so weit getrieben wird, dass man bald ich sage jetzt mal ganz salopp, weltweit vor jeder japanischen Botschaft irgendwo eine solche Statue errichtet, um eben auf diese Geschichte hinzuweisen. Und das ist eben ja Japan ein Dorn im Auge. Und ganz klar, man sieht das als eher verletzend an.
Mangelnde Geschichtsaufarbeitung, auch so in der Schule, haben Sie ja am Anfang unseres Gesprächs angesprochen. Ist es etwas, was solche Streitereien auf staatlicher Ebene beflügelt, hat es damit gar nichts zu tun? Da ist ja dann auch so die Frage, wie steht denn dann so eine Gesellschaft hinter dem Agieren des Staates?
Mit Sicherheit ist es nicht förderlich, dass das Thema Zweiter Weltkrieg per se in japanischen Schulen zu wenig behandelt wird. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist aber nicht so, dass es komplett negiert wird. Ja, das möchte ich auch unterstreichen und betonen. Also es wird schon in gewisser Hinsicht aufgearbeitet, aber es wird zu wenig in die Gesellschaft getragen. Und wenn dann südkoreanische und japanische junge Schüler oder auch junge Erwachsene miteinander diskutieren, dann ist oft das Problem, dass die japanischen Diskutanten ein Stück weit unterlegen sind, weil sie einfach zu wenig darüber auch in der Schule überhaupt gelernt haben und sich zu wenig mit der Thematik befasst haben. Und das ist mit Sicherheit nicht förderlich.
Takuma Melba, Japan-Historiker an der Uni Heidelberg, über das Urteil zu den sogenannten Trostfrauen. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Nach dem Sturm auf das US-Kapitol will die Große Koalition im Bundestag das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet möglichst rasch verabschieden. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Frei sagte der Rheinischen Post, die Vorgänge in Washington machten noch einmal deutlich, welche Wirkungsmacht den sozialen Netzwerken innewohne. Das Gesetz war bereits von Bundestag und Bundesrat verabschiedet, wurde aber von Bundespräsident Steinmeier wegen bestimmter Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gestoppt. Marcel Heberlein.
Als problematisch wird gesehen, dass soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter Hasskommentare künftig an das Bundeskriminalamt melden sollen. Und das soll dann auf Daten der Nutzer zugreifen können. Die Grünen kritisieren, dass das Gesetz seit Monaten nicht repariert wurde. Die Fraktionsführung von Union und SPD sieht sich durch den Sturm aufs US-Parlament nochmal darin bestärkt, dass es das neue Gesetz braucht.
Ein überarbeiteter Entwurf soll nun kommende Woche in erster Lesung im Parlament beraten werden. Der UNESCO-Welterbeantrag für einen weiteren Limes-Grenzabschnitt läuft nach Plan. Die deutsche Presseagentur erfuhr vom Landschaftsverband Rheinland, bis Ende Februar könne noch auf Fragen der Gutachter geantwortet werden, dann sei das Antragsverfahren abgeschlossen. Der Antrag für das UNESCO-Register bezieht sich auf den niedergermanischen Limes auf dem Gebiet der Niederlande und der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dieser war die bewachte Außengrenze des Römischen Reichs zu Germanien. Audio-Streaming ist das umsatzstärkste Format im deutschen Musikmarkt und boomt weiter. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts GfK Entertainment und des Bundesverbands Musikindustrie wurden im vergangenen Jahr mehr als 139 Milliarden Musikstreams verzeichnet, fast ein Drittel mehr als 2019 und drei Viertel mehr als 2018. Der US-Journalist Neil Sheehan ist tot. Er starb nach Angaben seines früheren Arbeitgebers, der New York Times, im Alter von 84 Jahren. Für die Zeitung hatte Sheehan 1971 einen Teil der geheimen Pentagon-Papiere veröffentlicht, die bewiesen, dass die US-Regierung ihren Eintritt in den Vietnamkrieg schon lange vor dem eigentlichen Eingreifen geplant hatte. 2017 verfilmte Steven Spielberg die Geschichte unter dem Titel »Die Verlegerin« mit Meryl Streep. Für sein Sachbuch über den Vietnamkrieg »A Bright Shining Lie« wurde Sheehan 1989 mit dem Pulitzer-Preis geehrt.
Fazit:
Auf Arte läuft morgen Abend ein Themenschwerpunkt zu Georges Méliès, einem Pionier des Kinos, ein Mann, der aus der Zauberei kam und in diesem neuen Medium Film unerkannte Möglichkeiten entdeckte. Wie in seinem früheren Zauberjob brachte er auch da das Publikum zum Staunen, entführte es in eine andere Welt, versetzte es auch in Angst und Schrecken. Hans Magnus Enzensberger, der hat diesem Magier des Kinos sogar mal ein Gedicht gewidmet.
Der Meister zimmert und schreibt und schraubt, er malt und dreht, er schneidert und schneidet, er bastelt, er entwickelt, er hämmert und mischt und kopiert und macht alles selbst und antwortet: Ich bin Kopf und Handwerker, beides zugleich. Er spielt sieben Musiker, ein ganzes Orchester auf einmal. Er klatscht in die Hände. Die Leinwand verdunkelt sich, das Zelluloid ruckt und wackelt. Er ist der Erste, immer der Erste.
Morgen also auf Arte um 23.50 Uhr die Dokumentation »Das Geheimnis Méliès«, ergänzt auch noch mit einigen sehr durchgedrehten Kurzfilmen von ihm. Anke Lewicke hat für Fazit vorgeguckt. Hallo Anke.
Guten Abend.
Was ist denn das für eine Dokumentation? Gibt es da einen bestimmten Fokus?
Ja, also eigentlich bekommen wir es mit einem Krimi zu tun. Also Ausgangspunkt ist ein tragisches Ereignis. 1923 hat nämlich Georges Méliès sein gesamtes Werk angezündet, weil seine wunderbaren Filme aus der Mode gekommen waren. Und es waren 520 Originalnegative, die er von 1896 bis 1913 gedreht hatte. Das war auf einmal alles verschwunden. Und der Regisseur wird hier zum Detektiv und beginnt zu suchen, könnten nicht noch andere Negative vorhanden sein? Und gleichzeitig nimmt er uns mit auf eine ganz aufschlussreiche Expedition, die die Biografie von Méliès miterzählt, gleichzeitig auch die Anfänge einer gewinnorientierten Industrie. Es kommen auch Filmhistoriker zu Wort, Bewunderer von Méliès, wie etwa der Regisseur Costa Gavras oder Michel Gondry. Und wie die Filme von Méliès ist auch diese Dokumentation eine Wundertüte, die zahlreichen Fakten, die Ausschnitte aus seinen Filmen und Archivaufnahmen werden klug, unterhaltsam und ziemlich spannend kombiniert. Also man kommt in Staunen.
Und das Ganze ist auch filmisch interessant. Das ist ja immer so ein Problem bei historischen Persönlichkeiten, wenn die Bilder fehlen. Also in dem Fall hat man natürlich das Filmmaterial.
Ja, ich finde es ganz interessant. Man bekommt natürlich gleichzeitig auch eine Einführung in die technische Entwicklung des Kinos mitgeliefert. Es geht um die Erfindung der Projektoren, etwa die seltsamen Apparate von Thomas Edison. Und auch die Brüder Lumière haben ja damals angefangen, Filmprojektoren zu entwickeln. Und es ist dann so gewesen, dass Méliès von den Lumières auch eingeladen wurde. Und er war wirklich bei der legendären ersten öffentlichen Kinovorführung in einem Pariser Café am 28. Dezember 1985 anwesend.
Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter
Als sein Apparat Standfotografien auf die Leinwand projizierte, dachte ich, dafür bin ich hergekommen. Das mache ich doch seit 20 Jahren. Doch plötzlich setzen sich die Personen in Bewegung. Dann donnerte ein Zug heran, als würde er in unseren Saal fahren. Wir waren alle sprachlos und ich wusste sofort, das ist mein Ding, das ist außergewöhnlich.
Ja, und das war auch die Geburtsstunde zweier ganz unterschiedlichen Formen des Kinos. Einmal die realistische, dokumentarische Herangehensweise der Brüder Lumière. Die haben ja Alltagsszenen von öffentlichen Plätzen wiedergegeben, Militärparaden, Arbeiter, die in die Fabrik gehen. Also sie haben die Welt abgefilmt, aber Méliès hingegen wollte ja Filme erfinden, Welten erfinden. Für ihn war das Kino Imagination und Illusion. Und für diese unerschöpflichen Illusionen brauchte es ja auch unerschöpfliche Tricks und Techniken, und die hat er alle erfunden und entwickelt.
Man kann sich vorstellen, wie aufregend das auch gewesen sein muss, so eine Art Zauberkunst in diesen Beginn, Anfängen des 20. Jahrhunderts. Was hat er denn getan, dieser Georges Méliès? Wie hat er denn getrickst mit dem Filmmaterial?
Ja, da kriegt man auch einiges erklärt, und das ist ganz schön. Er selbst hat sich ja nie als Künstler bezeichnet, sondern als Filmhersteller. Und er hat auch Schriften zur Entstehung der Kinotechnik verfasst, und der Begriff Trickszenen, den mochte er gar nicht, auch nicht Trickfilmer. Eine Bezeichnung, die er mochte, war vielmehr so fantastische Aufnahmen. Und das ist ein Begriff, der passt eigentlich viel mehr zu dem, was bei ihm so auf der Leinwand passiert. Menschen verwandeln sich ja in Skelette, aus Schmetterlinge werden Frauen. Und in einem Bild sieht man ihn 7-mal gleichzeitig und immer ein verschiedenes Instrument spielen. Und dann gibt es so Pläne, da sieht man unsichtbare Seile. Dann sieht man eben Fallbühnen, wie er damit gearbeitet hat, wie er Attrappen eingesetzt hat. Also das kriegt man alles sehr schön erklärt. Und manche technische Errungenschaften, wie zum Beispiel die Doppelbelichtung, entdeckte er auch durch Zufall.
Die Kamera blockierte. Bis wir weiterdrehen konnten, waren neue Fahrzeuge gekommen, und ich staunte nicht schlecht, als später beim Sichten anstelle des Omnibuses ein Leichenwagen auftauchte.
Ja, diese Begeisterung für das neue Medium Film damals, eben auch beim Publikum, die hat sich, wenn man sie so hört, Anke Lewicke, durch die Doku auch vermittelt, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, das Tolle ist, dass man jetzt teilweise die Kurzfilme dann auch sehen kann, sind ja auch noch länger in der Mediathek. Und ich finde, sie funktionieren einfach auch noch heute, weil man spürt, dass da Poesie am Werk war, eine Fantasie in Reinform. Also ganz toll ist der diabolische Mieter, so würde ich gerne mal umziehen. Da kommt ein Mann mit einem Koffer in ein leeres Zimmer, den Koffer macht er aus, da ist alles drin, Kaminsims, ein Klavier, eine gedeckte Tafel, und dann kommt auch noch die ganze Familie zum Vorschein, ist doch wunderbar. Und er hat ja auch den ersten Science Fiction gedreht, Die Reise zum Mond. Der ist mittlerweile restauriert. Das heißt, er hat auch wieder die handkolorierten Farben von damals. Das ist toll. Die Männer, die zum Mond reisen, haben rosa Jackets an und grüne Hosen. Und dann sieht man von der Rakete auch noch diese ganzen Nieten und Schrauben. Also da kommt man wirklich, man kann es nicht anders sagen, dieser Mann war nicht nur ein Filmhersteller, er war auch ein Künstler und ein Visionär.
Also eine Empfehlung unserer Filmkritikerin Anke Lewicke. Wir sprachen über Das Geheimnis Méliès, morgen Abend auf Arte zu sehen und dann online bis zum 10. März. Vielen Dank. Der Blick aus dem Fenster. Könnte es sein, dass er in Zeiten der Quarantäne und des Kontaktverbots an Bedeutung gewonnen hat? Oder sagen wir einfach, dass man mehr durch die Scheibe oder auch auf die Scheibe starrt, auf die Straße, auf den Hinterhof, in den Garten oder eben auch auf den Computer, auf das Smartphone oder das Fernsehen. Sehen und gesehen werden sicher, aber abgeschnitten. Eine Serie von Fabian Saul, Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins.
Fensterblicke. In einem oft geteilten Meme aus dem Jahr 2020 sehen wir einen Blick aus dem Fenster eines einfachen Wohnhauses, vielleicht der Vorort einer amerikanischen Stadt. Auf der Fensterscheibe klebt ein transparenter Aufkleber, auf dem steht Directed by David Lynch, Regie David Lynch. Über dem Bild steht: Ich habe das ans Fenster geklebt und jetzt macht die Welt mehr Sinn. Der Blick aus dem Fenster taucht in vielen Memes auf. Das Material reicht von Filmstills über Comics bis hin zu Handyaufnahmen. Was die meisten dieser Memes gemeinsam haben, ist, dass sie sich entweder mit der Absurdität der Welt oder der eigenen Einsamkeit beschäftigen. Und meistens mit beidem. Das Jahr 2020, die verschobenen Realitäten in der Pandemie. Oft wurde dieses Jahr mit einem Drehbuch verglichen. Denn immer wenn Menschen glaubten, sich in den neuen Gegebenheiten eingefunden zu haben, schien sich eine neue Krise anzukündigen. Noch 3 weltgeschichtlich relevante Krisen bis Weihnachten, schreibt El Hotzo dazu auf Twitter. In einem anderen Meme sitzt eine Katze am Fenster. Ich bin so einsam, steht darunter, und in der nächsten Sequenz: Warum muss ich mein Leben in Einsamkeit leben? In der nächsten Sequenz kommt dann eine Hand ins Bild, die die Katze streicheln will. Doch die sagt: Fass mich bloß nicht an. Im letzten Bild sitzt sie dann wieder allein da. Wird diese Einsamkeit jemals enden, steht darunter. Der Blick aus dem Fenster ist hier selbstreflexiv. Die Welt ist da draußen und der Innenraum ist auch der Innenraum der eigenen Wahrnehmung. Das Subjekt fühlt sich im eigenen Körper unverbunden zur Welt, bleibt einsam. Und immer dann, wenn sich die Möglichkeit andeutet, das Fenster zu öffnen und sich als Teil der Welt zu empfinden, verweisen die meisten Memes auf das paradoxe Gefühl, dann doch die Einsamkeit vorzuziehen. Von Descartes Meditation, bei denen er aus dem Fenster auf die Welt schaut und sich fragt, was er von ihr wissen kann, bis hin zu Memes, auf denen Tiere und Menschen ironisch, melancholisch nach draußen blicken. Am Fenster versuchen wir, die Innenschau mit dem Bild vor der Scheibe zusammenzubringen. Rolf Staring Out of the Window ist ein weiteres Fenster-Meme. Die Hauptfigur, die einer Anime-Serie entnommen ist, wird in den vielen Varianten des Memes immer wieder in Photoshop geändert. Die eigene Identität und ihr Verhältnis zur Gesellschaft kommt hier ins Spiel, wenn zum Beispiel unter dem Titel »Bevor du den Job bekommst« eine Afroamerikanerin mit geglätteten Haaren aus dem Fenster schaut und im nächsten Bild »Nachdem du den Job bekommen hast« sie ihre Haare nicht mehr der weißen Mehrheit und ihren Rassismen anpasst. Manchmal werden die beiden Bilder von Rolf Staring Out of the Window auch nebeneinander montiert. 2 Menschen blicken dann jeweils aus ihrem eigenen Fenster. In einer bekannten Variante des Memes aus dem letzten Jahr lautet der Text dazu: Wenn ihr euch beide vermisst, aber keiner zuerst anrufen will.
Fabian Saul und der Blick aus dem Fenster, die Reihe setzen wir jeden Abend hier bei Fazit fort. Und jetzt wie immer am Ende der Sendung die Kulturpresseschau heute von Tobias Wenzel.
Gebt mir ein Blutbad, ruft Wolfram Siemann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus. Nicht etwa, weil der Historiker und Experte für Revolutionsgeschichte selbst blutrünstig wäre, sondern weil er sich in Donald Trumps Logik hineinversetzt hat. Trump habe nicht nur den Sturm des Kapitols einkalkuliert. Ganz im Sinne Trumps habe es sein Verteidigungsminister abgelehnt, der flehenden Bitte Nancy Pelosis, der demokratischen Sprecherin des Parlaments, nachzukommen, die Nationalgarde zu aktivieren. Trump hielt sich ganz heraus, verfolgte alles am Fernseher und vertraute auf die Dynamik, dass der Angriff im Parlament so weit gehen würde, es völlig handlungsunfähig zu machen, was ja vorübergehend gelang, und zugleich ein unkontrolliertes Blutbad anzurichten, schreibt Siemann. Das wäre die Stunde der Exekutive gewesen. Der Präsident erklärt das demokratische Handlungszentrum für handlungsunfähig und ruft den Notstand aus, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Damit wäre er Herr der militärischen Exekutive geworden und der Kongress kaltgestellt. Die Zertifizierung der Wahl zugleich wäre verhindert worden. Der Sturm des Kapitols dominiert weiter die Feuilletons, und man spürt, dass die Autoren die Geschehnisse erst einmal sacken lassen mussten, um etwa durch Vergleiche interpretatorischen Halt zu finden angesichts der Fernsehbilder vom Chaos im Kapitol. Kurt Kister hat für die Süddeutsche Zeitung in Edward Gibbons rund 250 Jahre alter Geschichte zum Untergang des Römischen Reichs geblättert. Gibbon beschreibt zum Beispiel, wie im Jahr 410 Rom von den Goten unter Alerich verwüstet und geplündert wurde. Die Imperial City, wie Gibbon Rom nennt, die über lange Zeit große Teile der Menschheit sowohl unterworfen als auch zivilisiert habe, sei der zügellosen Wut der Invasoren anheimgefallen. Ihr König Alerich habe seine Leute dazu ermutigt, sich die Belohnung für ihr kühnes Treiben in Rom zu holen, schreibt Kurt Kister in der SZ, um dazu Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede im jetzigen Sturm auf das Kapitol auszumachen. Zwar sah die Mehrheit der Washingtoner Eindringlinge jetzt bis hin zur Gesichtsbehaarung so aus, wie man sich moderne Barbaren vorstellt. Viele von ihnen benahmen sich auch wie zerstörerische Touristen, die über die Pracht der Imperial City staunten und dann ihre Artefakte als Kriegsbeute wegschleppten. Ein entscheidender Unterschied aber besteht darin, dass ihr König Alerich nominell schon lange Herr der Stadt war und es, gefangen in der kaligulanischen Realitätsentrücktheit narzisstischer Herrscher, noch zwei Wochen lang ist. Auch Wolf Lepenies erkennt eine Kontinuität des Mobs. Er fühlt sich in der Welt an die Einnahme der Pariser Tuilerien im Februar 1848 erinnert. Genauer daran, wie Gustave Flaubert sie in seinem Roman »Lehrjahre des Gefühls« seinen Helden Frédéric Moreau und dessen Freund Ussonet erleben lässt. Das war das Volk. Es wälzte sich über die Treppe. Es trieb in seinen Wogenwirbeln bloße Köpfe, Helme, rote Mützen, Bajonette und Schultern, so wild brausend, dass Menschen in dieser wirbelnden Masse verschwanden. Vorwärts geschoben gegen ihren Willen betraten sie einen Raum, an dessen Decke ein Baldachin von rotem Samt gespannt war. Auf dem Thron darunter saß ein schwarzbärtiger Proletarier, das Hemd halb offen, mit der stumpfsinnigen Heiterkeit eines hässlichen Affen, zitiert Lepenies Flaubert und denkt an das Foto vom Trump-Fan, der es sich, die Füße demonstrativ auf den Schreibtisch gelegt, im Sessel Nancy Pelosis bequem machte. Bei Flaubert heißt es weiter: »Gehen wir«, sagte Ussonet, »mich ekelt vor diesem Volk.«